Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie zu dieser Sendung mit dem Titel »Der Herr ist mein Hirte, welch wunderbare Verheißung«, Psalm 23, Teil 2. Hirten sind bei uns selten geworden. Schafe stehen entweder auf einer umzäunten Weide oder im Stall. Vielleicht ist das auch ein Bild für das, was viele von uns als Menschen erleben. Ein von Arbeit und den Verpflichtungen des Alltags abgegrenztes Leben, überschaubar und ohne allzu große Veränderungen. In Afrika sind die Hirten mit ihren Herden noch ein viel vertrauteres Bild. Schwester Clarissa hat 9 Jahre in Kamerun gelebt und sich vom Bild des Hirten inspirieren lassen. Vergangene Woche haben wir den ersten Teil ihrer Betrachtungen zum Psalm 23 gehört. Heute geht es also weiter mit Teil 2. Und so begrüße ich zugeschaltet aus dem Haus Bethanien in Fellburg in der Oberpfalz Schwester Clarissa Strenesco von der Gemeinschaft der Apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes, auch kurz Johannesschwestern genannt. Die Gemeinschaft leitet in Fellburg seit 4 Jahren im Auftrag des Bistums Eichstätt ein Gästehaus. Ein Schwerpunkt sind dort Angebote für Familien. Auch darum kümmert sich Schwester Clarissa. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Schwester Clarissa.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Schwester Clarissa, in der letzten Sendung haben Sie uns zunächst kurz gesagt, warum die Psalmen so einen wichtigen Platz in den Gebeten der Kirche einnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, warum?
Die Psalmen sind einmal zuerst das Gebet Christi selbst, und Christus selbst hat auf dieser Erde die Psalmen gebetet, als er sich zurückzog. Das haben wir im Evangelium am Sonntag gehört, als er sich zurückzog, um mit seinem Vater zu sprechen. Und Christus selbst hat uns auch aufgetragen im Evangelium, betet ohne Unterlass. Und deshalb setzt die Kirche das Gebet Christi, das Gebet der Psalmen im Stundengebet fort. Und ja, in diesem Stundengebet erbittet die Kirche für die Welt den Heiligen Geist. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass dieses Gebet Gemeinschaftscharakter hat. Es wird in jedem Augenblick auf der Welt gebetet, auch wegen der Zeitverschiebung. Und durch das Gebet der Psalmen, durch das Stundengebet, heiligen wir den Tag.
Christus selber hat die Psalmen gebetet, das wissen wir, weil zum Beispiel er am Kreuz, wenn er betet, einfach Psalmenzitate immer wieder da dabei sind. Also ein ganz wichtiger, für uns Christen wichtiger Gebetsschatz aus dem Alten Testament. Das Bild des Hirten ist uns in unserer modernen Welt nicht mehr so vertraut. Schwester Clarissa, Sie haben das selber noch mal anders erlebt in Ihren Jahren in Afrika. Was heißt es denn für uns, dass Gott unser Hirte ist? Das haben Sie uns auch in der letzten Sendung schon kurz gesagt, auch hier noch mal kurz zusammengefasst.
Also das ist ein Bild, das auch dem Volk Israel, nicht nur mir in Afrika, sondern auch dem Volk Israel sehr vertraut war, weil das Volk Israel war ein Nomadenvolk. David, der diesen Psalm geschrieben hat, er war selbst Hirte, und deshalb hat er auch Gott verglichen mit einem guten Hirten, da er ihn so erfahren durfte. Und Gott als guter Hirte ist für uns dieser Gott, der für uns sorgt, der mit dieser liebenden Fürsorge uns gegenüber sorgt. Und der Hirte, Gott, er schaut auf uns, er schaut auf seine Schafe. Und Gott schaut auch auf jeden Einzelnen von uns mit diesem liebevollen Blick. Er spricht zu uns und er führt uns, er sorgt für uns und schenkt uns einen tiefen inneren Frieden. Er schenkt uns auch eine Sicherheit und auch eine große Hoffnung, die wir ganz besonders in der heutigen Zeit, in unserer so flüchtigen Welt, brauchen.
Also ein ganz tiefes Bild für uns, in das es sich lohnt, sich hinein zu meditieren. Und wir freuen uns nun, Schwester Clarissa, auf die Fortsetzung Ihrer Betrachtungen zum Thema »Der Herr ist mein Hirte, welch wunderbare Verheißung«.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir wollen nun weitergehen in unseren Betrachtungen über den guten Hirten. Und letztes Mal haben wir die beiden ersten Verse des Psalmes 23 betrachtet. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Und wir sehen, dass diese Verse sehr geprägt sind von dem Bild des guten Hirten, von dem Bild der Schafe. Und wenn wir jetzt in den dritten Vers gehen, merken wir, dass sich das Bild etwas ändert. Der Erzähler, er kommt vom Hirten und vom Schaf, ja, er kommt zu einem gläubigen Menschen, dem gegenüber Gott diese treue Hirtensorge ausübt. Im dritten Vers heißt es, er, dieser gute Hirte, stillt mein Verlangen. Eine andere Übersetzung ist auch noch, er erquickt meine Seele. Im ersten Teil, letzte Woche, haben wir gesehen, ja, wie Gott uns ein geistiges Wellness verheißt. Er möchte, dass wir in unserem Leben Pausen einlegen. Er möchte, dass wir uns erholen. Und er schenkt unserem Körper diese Entspannung. Er lässt uns im Grase der Oase ruhen. Aber wir sind Menschen, das heißt, wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir haben auch eine Seele. Und nicht nur unser Körper braucht Erholung, sondern auch unsere Seele. Und in dieser Zeit möchte Gott auch unsere Seele erquicken. Was für den Körper der Schlaf und die Ruhe ist, das ist für unsere Seele die Stille. Es ist das In-sich-Gehen. Und in diesen Zeiten der Stille, die uns der gute Hirte verheißt, können wir zum Beispiel am Morgen den Tag vorbereiten. Wir können am Abend den vergangenen Tag auch nochmal anschauen. Wir dürfen uns in der Stille auf das Wesentliche in unserem Leben konzentrieren. Und wir dürfen auch in unserer Stille uns selbst finden. In unserer Zeit, ja, benötigen wir diese Stille. In der Einsamkeit, in der Stille begegnen wir Gott. Ja, er wohnt in unserer Seele. Doch oft ist es schwer für uns, ja, bis zu ihm zu kommen in unserer Seele, weil in unserer Seele sind so viele Dinge, die wir den ganzen Tag über aufnehmen. Und deshalb brauchen wir eine Stille, um bis zu ihm in unserem Herzen vorzudringen. In dieser Stille können wir in diese Gegenwart Gottes in uns eintreten. Er möchte uns zur Quelle führen. Er möchte uns zu diesem Ursprung führen, da, wo sich dann unsere Seele erholen kann. Der Prophet Hosea, er sagt, darum will ich dich selbst verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Und die Wüste, es ist ein Sinnbild für die Stille. Im Schweigen möchte uns der gute Hirte erquicken. Er möchte zu unserem Herzen reden. Ja, ein Mann hatte einmal diesen großen Wunsch, in die Stille zu gehen. Er hat sich dann eine Zeit lang Urlaub genommen. Er ist in die Wüste gefahren, ganz alleine, ohne Handy, ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne die ganzen sonstigen Kommunikationsmittel. Er war alleine unterwegs mit dem Geländewagen und hatte alle sonstigen nötigen Sachen dabei. Und dann beim Sonnenuntergang am ersten Tag hat er dann sein Auto in der Wüste angehalten. Er hat sein Nachtlager hergerichtet. Ja, und nun hat er das erste Mal diese große Stille gespürt. Und es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Und in seinem Herzen hat er dann eine große Angst bekommen. Ja, diese Angst, allein zu sein mit sich selbst. Und nach einiger Zeit, ja, hielt er diese Stille nicht mehr aus. Und was hat er gemacht? Er hat dann den Motor seines Autos angezündet, um zumindest das Geräusch des Motors zu hören. Und so dürfen wir uns auch fragen, sind wir bereit, mit unserem guten Hirten in die Stille zu gehen? Uns geht es vielleicht öfters wie diesem Mann, denn in der Einsamkeit entdecken wir unsere eigene Ruhelosigkeit, wir entdecken unsere Betriebsamkeit, vielleicht entstehen auch gewisse Zwänge und Druck in uns. Ja, und wenn wir in dieser Stille aushalten, werden wir dieses sanfte, leise Säuseln vernehmen, wie es damals der Prophet Elias beschreibt. Wir werden in diese Gegenwart Gottes in der Stille eintreten. Ja, und wir haben auch in uns diese große Sehnsucht, vor allem wir Frauen, ja, einen guten Freund, eine gute Freundin an unserer Seite zu haben, dem wir alles erzählen können. Ja, einen Freund, den man liebt und von dem man auch geliebt wird und diese Liebe empfängt. Ja, und wir sollen nicht vergessen, dass dieser gute Hirte auch so ein Freund sein möchte für uns. Er möchte unser Verlangen stillen. Und in der Stille ziehen wir uns aus dem hektischen Leben zurück und öffnen uns für die Begegnung mit Gott. Die Stille, die uns dieser gute Hirte schenkt, wird uns nach und nach umwandeln. Wir werden aus Menschen, die vielleicht ständig im Konkurrenzkampf stehen oder von etwas Großartiges träumen, zu Menschen, ja, die mit leeren Händen vor Gott stehen und von ihm alles erhoffen. Wir werden zu Menschen, die wahr sind, und auch zu Menschen, die frei sind. Und in dieser Einsamkeit werden wir somit Gott begegnen. Und wir werden auch uns selbst begegnen in dieser großen Wahrheit. Im Ordensleben haben wir so einen Ort, wo wir uns zurückziehen können, wo wir in dieser Einsamkeit leben können. Es ist die sogenannte Zelle, es ist unser Zimmer, es ist dieser Ort, ja, wo wir arbeiten, wo wir beten, wo wir uns zurückziehen können. Und an diesem Ort sind wir immer allein. Und auch Sie alle, die nicht alle Ordensleute sind, ja, Sie können sich so einen Ort suchen, der Ihnen diese Einsamkeit, diese Stille gewährt, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind. Sie können sich vielleicht zu Hause so einen schönen Platz einrichten, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie sich gerne einmal ausruhen. Und an diesem Ort können Sie wertvolle Zeit verbringen. Sie können zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen zu diesem Ort gehen und sich Kraft holen für den Tag. Es ist interessant, Psychologen sagen, dass die ersten 7 Minuten am Tag die wichtigsten sind, weil wir hier den Einstieg haben für den ganzen Tag. Und sie sagen, dass diese ersten Minuten des Tages ja einen großen Einfluss haben auf das Gelingen des ganzen Tages. Ja, und lassen wir uns an diesem Ort, lassen wir uns am Anfang des Tages von diesem Gott, von diesem guten Hirten lieben, damit wir auch während des Tages diese Liebe unseren Mitmenschen weitergeben können. Und in dieser Einsamkeit, in der Stille, möchte uns Gott auch ernähren. Er kümmert sich um seine ganze Schöpfung, ja, und er kümmert sich auch ganz besonders um unsere Seele. Und welche Nahrung schenkt uns Gott für unsere Seele? Er schenkt uns sein Wort. Wir dürfen an diesem Ort auch die Bibel lesen. Das Wort Gottes ist die Nahrung für unseren Glauben. Gott schenkt uns die heilige Eucharistie, es ist die Nahrung für unsere Liebe. Und der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, als Gott unserer Seele Speise geben wollte, um sie auf ihrer Pilgerschaft zu stärken, ließ er seinen Blick über die Schöpfung streifen. Aber er fand nichts, was der Seele würdig gewesen wäre. Dann fasste er in seinem Inneren den Entschluss, sich selbst zu schenken. Das heißt, die Nahrung für unsere Liebe ist er selbst. Er möchte in unserer Seele Wohnung nehmen. Er möchte in unserer Seele lieben. Und dann schenkt uns Gott noch eine andere Nahrung. Es ist die Absicht, diesen Willen Gottes zu erfüllen. Und es ist die Nahrung für unsere Hoffnung. Gott schenkt uns Nahrung für den Glauben, für die Liebe und für die Hoffnung. Ja, damit sie in unserem irdischen Leben wachsen können. Und so stillt Gott unser Verlangen. Er gibt der Seele alles, was sie braucht. Dann gehen wir weiter in dem Psalm. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Die Hirten berichten, dass Schafe Gewohnheitstiere sind. Sie folgen immer den gleichen Pfaden und sie grasen angeblich immer die gleichen Hügel ab. Ja, und Schafe können Gegenden zu Tode grasen, wenn man sie sich selbst überlässt, statt sie zu beaufsichtigen und auch, ja, mit Verstand zu führen. Sie fressen und fressen, ja, bis dann die Wurzel des Grases zerstört wird. Und was übrig bleibt, ist eine Wüste. Deshalb ist der Hirte aufgerufen, sehr aktiv zu sein, ja, und sich oft auch nach guten Weideplätzen umzuschauen, um seine Schafe in Bewegung zu halten. Auch mich persönlich leitet der Herr. Es ist sicherlich ja nicht so leicht erkennbar wie bei einem Hirten, der der Herde den Weg weist. Und dazu kommt auch noch, dass Gott nichts ohne unseren freien Willen tut, ohne unsere Zustimmung. Wir dürfen mit Gott in Verbindung treten und auch ihn um Rat fragen bei wichtigen Entscheidungen. Ja, wir dürfen mit ihm sprechen. Und in dieser Haltung werden wir bewusster durchs Leben gehen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott um einen Rat frage, ja, dass ich viel aufmerksamer bin. Ich bin aufmerksamer über die Naturereignisse, wie die Sonne mich anstrahlt, wie der Himmel ist, welche Farbe er hat. Ich muss auch sagen, ich bin aufmerksamer bei den Predigten am Sonntag in der Messe. Ich denke mir, vielleicht ist da etwas drinnen, vielleicht ist da eine Antwort drinnen, die man Gott geben will. Ich bin auch aufmerksamer im Gespräch mit den Mitmenschen oder auch selbst im Studium. Ja, Gott gibt mir oft durch diese Dinge eine Antwort auf meine Fragen. Und ich muss sagen, ja, nachts habe ich noch nie eine Erscheinung gehabt von Gott, wo er mir gesagt hat, was ich genau tun soll. Aber er gibt mir immer eine Antwort. Ja, wir sind aufgerufen, dem lieben Gott die Schlüssel unseres Autos zu geben, damit er uns führen kann, damit er uns auf die rechten Pfade führen kann, getreu seinem Namen. Er kennt den Weg und er wird mich führen. Er ist dieser gute Hirte. Er ist unser Meister und er ist auch unser Chauffeur. Ja, eine Familie hat einen Familienausflug geplant. Die Fahrt war sehr gut vorbereitet und alle haben sich auf diesen Ausflug gefreut. Die Mutter hat alles gut vorbereitet, vor allem ein gutes Picknick für die Kinder. Ja, und oft ist es so, dass dann der Mann sich um das Auto und auch um die Wegstrecke gekümmert hat. Er setzt dann meistens auch die Kinder in das Auto, er schnallt sie an am Kindersitz und dann kann es endlich losgehen. Sie können sich vorstellen, die kleinen Kinder hinten im Auto, sie werden nie den Vater fragen, ja Papa, kennst du auch den Weg? Hast du ihn dir vorher auf der Karte angeschaut? Werden wir ankommen? Ein Kind sitzt ganz entspannt im Kindersitz und weiß, dass der Vater ihn gut führt. Und im Normalfall vertraut dieses Kind seinem Vater. Und dieses Kind freut sich auch, ja, an der Gegenwart des Vaters. Ja, wenn einer fragt, dann ist es oft die Frau, die neben dem Mann sitzt. Ja, bist du auch wirklich sicher, dass der Weg richtig ist? Ja, sollten wir vielleicht die Leute auf der Straße fragen? So ist es normalerweise. Aber ich denke, heutzutage hat sich eh viel erledigt durch das Navi, das es gibt. Auch wir können uns fragen, trauen wir Gott zu, dass er uns auf rechten Pfaden führt, treu seinem Namen? Oder glauben wir, dass wir es selber besser wissen als er? Er hat diesen Namen. Er ist der gute Hirte. Er will nur das Gute für uns, ja, und sucht es, indem er uns zu dieser wahren Quelle und auch zu der wahren Freude führt. Um uns jetzt von Gott führen zu lassen auf diesem rechten Pfad, ist es auch für uns notwendig, dass wir uns entscheiden. Und das ist oft die große Not unserer Zeit. Es fällt uns schwer, uns zu entscheiden. Und der weise Mensch, das ist oft auch ein Mensch, der viel Erfahrung hat, er weiß im Leben alles zu ordnen, auch im geistlichen Leben. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig und was ist im Moment gar nicht wichtig. Und auch wir können alle ein weiser Mensch werden. Und ich will Ihnen nun eine kleine Hausaufgabe mitgeben, die Sie nach der Sendung oder auch in der Woche, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, einfach mal machen können. Müssen Sie sich einmal 10 Minuten Zeit nehmen, sich mit einem Blatt Papier und einem Stift in eine ruhige Ecke des Hauses setzen, vielleicht noch in eine Kapelle. Schreiben Sie auf diesen Zettel alle Ihre Wünsche. Vielleicht 50 Dinge, die Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen möchten. Schreiben Sie alles auf diesen Zettel, Ihre großen Sehnsüchte. Und dann nehmen Sie sich eine Zeit und überlegen Sie sich, ja, was ist jetzt wirklich das Allerwichtigste für mich? 50 Dinge sind sehr viel. Versuchen Sie, diese 50 Dinge auf 5 oder 3 zu kürzen. Was ist das Allerwichtigste für mich? Und zuletzt können Sie sich diese Frage stellen, ja, warum sind mir gerade diese 3 oder diese 5 Dinge so wichtig? Für wen sind diese Dinge? Sind sie für mich selbst? Sind sie für andere? Und das wird Ihnen auch zeigen, ja, welche Antreiber Sie in Ihrem Leben haben. Dieser Vorgang hilft uns, unser Leben zu ordnen und auch unser Leben auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und auch die Entscheidung zu treffen, sich von diesem guten Hirten führen zu lassen. Wir wollen nun diese Worte während der Musik noch ein bisschen nachklingen lassen.
Der Herr ist mein Hirte. Welch wunderbare Verheißung. Das ist das Thema unserer Sendung. Heute im zweiten Teil geht es weiter mit den Betrachtungen zum Psalm 23 von Schwester Clarissa Strinesco von der Gemeinschaft der Johannesschwestern. Wir hören jetzt die Fortsetzung ihrer Gedanken.
Sind nun im 4. Vers, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ja, man hat den Eindruck, dass dieser Vers diese ganze liebliche Idylle des guten Hirten zerstört. Und doch zeigt uns der Herr, dass die Fürsorge Gottes und auch das Glück mit ihm in Freundschaft zu leben, dass wir das nicht vergleichen dürfen mit einer rosaroten Wolke. Ja, wie heißt es so schön? Christus und das Kreuz gehören zusammen. Christus ohne Kreuz ist zu romantisch. Ja, und das Kreuz ohne Christus ist zu schwer. Christus selbst hat auf dieser Erde diesen Weg gewählt, um uns zu erlösen. Ja, und auch wir sind aufgerufen, ihm auf diesem Weg zu folgen. Im Matthäusevangelium heißt es, darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für uns Menschen ist es eine große Sicherheit, ja, dass unser guter Hirte uns auch im Leid vorausgeht. Gute Hirte wissen, ja, dass in der finsteren Schlucht das beste Weideland ist. Vor allem im Sommer, in den Trockenzeiten. Und der Hirte nimmt dann die Gefahren in Kauf, ja, mit seiner Herde in diese steinige Schlucht zu gehen, weil dort das frische Gras ist. Das ist das Gras, das von der Sonne noch nicht verbrannt ist, weil es im Schatten ist. Und so wollen auch wir bereit sein, mit unserem Hirten in diesen Abgrund zu gehen. Diese Schlucht ist in unserem Leben ein Bild zum Beispiel für Versuchungen, für Prüfungen. Es können Leiden sein, die uns widerfahren. Es ist oft das Nicht-Verstanden oder das Nicht-Geliebt-Werden. Es kann auch das Zurückgesetztwerden sein, Enttäuschungen durch Menschen. Es können Freundschaften sein, die zerbrechen, Misserfolge in unserer Arbeit. Es können aber auch persönliche Krankheiten sein, vielleicht auch der Tod eines geliebten Menschen. Und es ist auch immer unsere eigene Sünde und diese Enttäuschung, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Der gläubige Mensch, wir alle, wir dürfen uns dieser Führung Gottes anvertrauen. Er ist bei uns in den ganzen Grenzsituationen, in diesen Schluchten in unserem Leben. Und das ist sehr schön zu sehen, das Schaf hat Vertrauen, weil es in den 3 ersten Versen des Psalmes gesehen hat, dass Gott ihn beschützt, dass Gott da ist. Es hat keine Angst, auch in diesen Tiefen zu gehen mit dem Hirten. Denn der Liebestank ist gefüllt. Ja, wenn Gott mich führt, verstehe ich nicht immer alles. Ja, aber ich vertraue ihm, denn sicherlich haben wir schon alle die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesem guten Hirten immer gehen können, ohne Angst und in einem großen Vertrauen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Da gibt es ein sehr schönes Bild für die Führung Gottes. Es ist das Zuschauen bei der Arbeit eines Künstlers, der einen Teppich knüpft. Ja, dieser Künstler hat diesen Wunsch, einen großartigen Teppich mit einem herrlichen Bild zu knüpfen. Ja, und deshalb benutzt er auch ein sehr kostbares Material mit sehr vielen verschiedenen Farben. Und immer, wenn er eine Farbe wechselt, muss er die beiden verschiedenen Farben verknoten und jedes Mal entsteht ein großer, sichtbarer Knoten. Und der Teppich erscheint auf den ersten Blick nicht sehr schön mit diesen ganzen Knoten. Aber wenn dann das Werk vollendet ist, wird der Künstler den Teppich wenden und zum Vorschein kommt ein wunderschönes Bild. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sehen oft das Leid oder auch die Dinge, die uns widerfahren, nur von einer Seite. Von der Seite mit den vielen Knoten. Ja, und unser guter Hirte möchte ein großartiges Werk daraus machen, indem er am Ende unseres Lebens diesen Teppich umdreht. Ja, und wir werden staunen über die vielen Knoten, die vielleicht notwendig waren, damit ein buntes, schönes Gemälde entstehen konnte. Als Christen haben wir den großen Vorteil, weil wir unser Ziel kennen. Unser Ziel ist das ewige Leben. Es ist diese Anschauung Gottes, dieses Leben in der Gegenwart Gottes. Aber wir kennen oft nicht den unmittelbaren Weg. Es ist wie bei einer Bergtour, wenn wir eine Bergtour machen in den Alpen. Wir sehen während unserer Tour fast immer den Gipfel, dort, wo wir hingelangen wollen. Aber der Weg dorthin ist für uns oft unsichtbar, weil es so viele Biegungen gibt. Ja, unser Lebensweg, unser Leben ist ein Durchgehen. Es ist kein Sterben in diesem finsteren Tal. Wenn man auf den Berg will, muss man hinaufsteigen und schwierige Pfade durchschreiten. Und der Gipfel ist das Endziel. Es ist nicht diese Schlucht oder dieses Tal. Und der Psalmist schreibt weiter, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dieser Satz, dieser Vers ist der Schlüsselsatz des Psalmes. Und es ist auch interessant zu sehen, dass dieser Vers sich in der Mitte des Psalmes befindet. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. In der Bibel finden wir 360 Mal das Wort, fürchte dich nicht. Das heißt, es ist einmal jeden Tag im Jahr für uns. Wir müssen es immer wieder hören, wir dürfen es immer wieder lesen, einmal pro Tag, damit wir diese wunderbare Verheißung unseres guten Hirten nicht vergessen. Denn er ist bei uns. Ja? Wir lesen bei dem Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Das sind aufmunternde Worte für jeden von uns. Oh ja, und jeden Tag sollen wir diese Worte in uns aufnehmen, damit wir sie nicht vergessen. Und wir sollen sie in unserem Herzen bewahren. Jeden Tag von Neuem. Ein Name sagt uns immer etwas über die Person aus und ein Name sagt uns ganz besonders etwas über die Mission. Gott hat viele Namen, das haben wir das letzte Mal gesehen, und Gott nennt sich auch Yahweh. Das heißt, ich bin, der ich bin, das heißt auch, der bin da. Und ein anderer Name für Gott ist Immanuel. Ist dieser Gott mit uns. Das zeigt schon der Name, dass Gott mit uns ist. Ich bin, der ich bin und Gott mit uns. Das sind die Namen Gottes. Jeder von uns wird in seinem Leben einmal in einer finsteren Schlucht wandern. Aber wenn Gott mit uns ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Mit ihm trauen wir uns, überall hinzugehen. Er ist unser Vater und er schenkt uns diese Sicherheit. Er hält uns an der Hand. Und die meisten Menschen von uns, sie schrecken vor den Tälern in ihrem Leben zurück. Und doch kann Gott gerade die Tiefen in unserem Leben benutzen, um uns Segen und Hilfe zuteil werden zu lassen. Ja, und deshalb sollten wir nicht versuchen, diese Unannehmlichkeiten und auch diese Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, wenn mich Leid in meinem Leben getroffen hat, kam bei mir dann oft erst diese bohrende Frage, ja, warum musste das mich treffen? Warum musste das mir passieren? Und ich habe dann oft mit Gott im Gebet gerungen. Ich habe mir mehr Zeit für die Begegnung mit Gott genommen, auch über mein Leben nachgedacht und über die Dinge, die mir gerade widerfahren sind. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, mein Leben wieder neu zu ordnen und Gott den wichtigsten Platz in meinem Leben zu geben. Ich habe auch gemerkt, dass ich aus mir heraus nicht viel vollbringen kann und habe dann Gott alles übergeben und habe ihm nach dem Ringen auch gesagt, ja, dass er diese Sache übernehmen muss. Und in diesen Momenten habe ich wirklich eine tiefe Kraft in mir gespürt und meine Gottesbeziehung ist jedes Mal durch das Leid gewachsen. Ja, auch wenn wir beten, nimmt Gott uns nicht immer das Leid, aber er wird uns immer die Kraft geben und die Gnade, es zu tragen. Gott wird immer da sein, er wird mich begleiten in diesen Tälern und er bittet mich, ihm blind zu folgen. Er zeigt mir oft die Dinge im letzten Moment, weil er möchte, ja, dass ich ihm ganz vertraue. Ich habe einmal einen Aufkleber an einem Auto gesehen mit der Aufschrift Gott hilft spätestens rechtzeitig. Fand ich sehr schön. Ich bin dann gleich aufgeschrieben. Und ja, nichts stärkt mein Vertrauen zu meinem himmlischen Vater mehr, als wenn ich bei der Rückschau auf mein Leben feststelle, dass in allen Not- und Krisenzeiten Gott für mich gesorgt hat. Und deshalb sollten wir uns öfters die Hilfe Gottes der Vergangenheit ins Gedächtnis rufen. Ein sehr schönes Beispiel gibt es dafür von David, der diesen Psalm geschrieben hat, als er noch ein kleiner Hirtenjunge war. Er bot sich an, gegen den Riesen Goliath zu kämpfen und er hat zum König Saul gesagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. David hat sich an die Wunder Gottes erinnert und deswegen hatte er auch später keine Angst mehr. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Ich bin eher ein Stadtkind und als Jugendlicher bin ich einmal zu meiner Tante nach Bayern gefahren und habe mitgeholfen bei der Aktion Mädchen helfen Landfrauen. Und ich durfte dann 2 Wochen auf dem Bauernhof mithelfen. Ich muss sagen, als Stadtkind hatte ich sehr viel Respekt vor den großen Tieren, vor allem vor den Kühen. Und die schwierigste Aufgabe für mich war, die Kühe aus dem Stall auf die Weide herauszutreiben. Und dafür hatte ich einen kleinen Stock in der Hand und ich muss sagen, dass mir dieser Stock ein bisschen die Angst genommen hat. Ich hatte diese Waffe und sie hat mich selbst auch geschützt. Und nicht nur ein Landwirt, der die Kühe auf die Weide treibt, sondern auch ein Hirte hat einen Stock und einen Stab. Es ist seine besondere Ausrüstung und daran erkennt man ihn. Der Stock, er wurde geschnitzt aus einem Baum im Wald und er wurde dann an die Hand geformt. Und mit diesem Stock hält der Besitzer seine Herde zusammen. Er hat auch die Schafe untersucht, er zählt sie und manchmal züchtigt er auch die Schafe mit diesem Stock. Und der Stock erinnert uns auch an den Stab Mose. Dann gab es noch den Stab. Der Stab war ein langer, dünner Stock mit einer Biegung oder einem Haken an einem Ende und er diente zur Abwehr drohender Gefahren. Der Hirte hat dann auf die Büsche geschlagen, um Schlangen und anderes Getier zu vertreiben. Und diese Ausrüstung des Hirten gibt uns Zuversicht. Diese Ausrüstung gibt uns Sicherheit. Wir sind in sicherer Hand. Gott hat alle Mittel, um uns zu beschützen. Und zu alledem wissen wir auch, dass er bereit ist, sein Leben für uns hinzugeben. Christus schenkt uns alles durch sein Opfer am Kreuz und er wird bei diesem Opfer am Kreuz selbst ein kleines Lamm, ein Opferlamm. Im Johannesevangelium lesen wir, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und bis heute noch trägt der Bischof, der Hirte einer jeden Diözese, bei wichtigen Zeremonien den sogenannten Bischofsstab. Ja, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Versuchen wir nun ganz in diese große Verheißung des Herrn einzutreten und lassen wir ihn zu uns sprechen. Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, ich bin bei dir. Mein Kind, kein Tal ist so tief und finster, dass ich nicht bis auf seinen Grund schauen könnte. Wann immer du dich zu fürchten beginnst, erinnere dich daran, dass ich dein Hirte bin und starke Waffen habe. Mit meinem Stock schlage ich deine Feinde in die Flucht und mit meinem Hirtenstab leite ich dich. Mit seinem gebogenen Ende halte ich dich zurück, wenn du dich in Gefahr begeben willst und ziehe dich wieder zu mir, wenn du dich zu weit entfernt hast. Lass dich von der Gewissheit trösten, dass ich ständig über dich wache und dich beschütze. Während den Takten der Musik können wir über diese Worte noch einmal nachdenken. Vers 5. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Hier wechselt das Bild des Psalmes noch einmal. Wir kommen nun vom Schaf zum Festmahl. Und der Psalm vom guten Hirten kann auch als Psalm vom Gastgeber, vom himmlischen Hochzeitsmahl bezeichnet werden. Meine Feinde sind ohnmächtig, denn der Herr lädt mich ein an seinem Tisch. Wir lesen im Propheten Jesaja, der Herr der Herrscharen wird auf einem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen. Ja, wir können jetzt auch hier unsere Fantasie ein bisschen spielen lassen. Wir können uns einen wunderschönen gedeckten Tisch vorstellen, vielleicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, vielleicht ein Frühstück am Strand im Urlaub, vielleicht einen wunderschönen gedeckten Tisch bei einer Geburtstagsparty. Und Gott bereitet uns ein wunderbares Essen vor. Und in diesem Vers 5 steht, dass er sogar diesen Tisch deckt. Er übernimmt die Aufgabe eines Dieners. Er bedient uns. Und oft machen wir uns nicht bewusst, wie hoch dieser Preis Gottes war, um uns diesen Tisch zu bereiten und um diesen Tisch zu decken. Es war das Leiden am Kreuz. Das Bild dieses gedeckten Tisches ist auch ein schönes Bild für das Sakrament der Heiligen Eucharistie. Christus schenkt sich uns selbst in jeder Eucharistiefeier. Und das Geheimnis seiner Erlösungstat wird in jeder heiligen Messe gegenwärtig. Es ist ein großes Geheimnis, die heilige Messe. Ja, und wir dürfen uns fragen, wie wir an diesen gedeckten Tisch Gottes jeden Sonntag kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können kommen wie die Soldaten, sie sind da bei der Kreuzigung Christi. Sie erfüllen ihren Dienst, ja, und sie müssen da sein, weil sie haben Dienst. Wir können auch uns so verhalten wie die Jünger. Sie hatten so große Angst, deshalb waren sie abwesend. Sie sind nicht an diesen gedeckten Tisch Gottes gekommen. Wir können an diesen Tisch kommen wie Petrus. Er hat Jesus verraten, weil er auch Angst hatte. Und wir können auch an diesen gedeckten Tisch kommen wie Johannes und Maria. Sie waren treu bis in den Tod hinein. Ja, und Maria blieb in dieser großen Not bei ihrem Sohn. Und Johannes blieb bei seinem vielgeliebten Freund. Sie waren treu und sie haben das Leiden mitgetragen mit Christus. Ja, der Herr deckt uns den Tisch, ernährt uns mit seinen Speisen, damit wir durch dieses finstere Tal hindurchgehen können. Und unsere Feinde werden sich immer wie Feinde verhalten. Sie sind nicht mit uns zufrieden, sie werden meckern, sie werden schimpfen über uns. Ja, und wie können wir mit diesen Feinden, mit diesen Gegnern zurechtkommen? Ja, wir müssen anerkennen, dass wir das nicht können. Das macht Gott für uns. Er lädt uns zu diesem Festmahl ein. Wir brauchen uns nicht um unsere Widersacher zu kümmern, denn wir feiern mit Christus. Wir sind an diesem gedeckten Tisch mit Christus. Und das soll unsere ganze Freude sein. Wir gehen weiter im Psalm. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Im Alten Testament ist das parfümierte Öl ein Zeichen der Freude. Man hat es besonders bei großen Festen benutzt. Und wenn man einen Gast mit Öl gesalbt hat, war das eine Geste der Ehre. Wir können denken an die Frau, die Jesus vor seinem Leiden die Füße wäscht und auch mit Öl salbt. Und Gott selbst, unser Haupt, für ihn sind wir etwas ganz Besonderes. Gott salbt unser Haupt. Wir sind seine geliebten Kinder. Christus liebt das Fest. Er selbst, ja, er selbst ist unser Fest und er möchte mit uns feiern. Und im Alten Testament finden wir noch eine andere Bedeutung für die Salbung mit Öl. Sie wurde benutzt für Könige und Priester, um sie für ihren Dienst zu weihen. Und Gott selbst nennen wir den Messias, den Gesalbten. Die Salbungen sind ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Christus ist ganz erfüllt von diesem Heiligen Geist und Christus hat auch mein Haupt gesalbt, in der Taufe und auch im Sakrament der Firmung. Wir sind dadurch Christen geworden, wir sind eingegliedert in Christus, der zum Priester, Propheten und König gesalbt ist. Und während des Festes fließt der Kelch über. Gott schenkt uns voll ein. Er schenkt uns voll ein den Becher unseres Lebens. Er gibt uns alles im Überfluss, seine Gnaden, seine Gaben. Und er gibt uns immer mehr, als wir notwendigerweise brauchen. Und dieser Vers zeigt uns diese große Fürsorge Gottes. Er ist jeden Tag der Gastgeber für uns Menschen und er gewährt uns nicht nur Führung und Schutz, sondern er spendet auch Nahrung für Leib und Seele. Und der Psalm endet mit dem Vers: Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und dem Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Das Haus des Herrn ist ein Sinnbild für den Tempel in Jerusalem. Für das Volk Israel war der Tempel der Ort der Gegenwart Gottes. Es war auch die Stätte, wo Gottes Ruhm wohnt. Und zu drei verschiedenen Anliegen im Jahr ist jeder fromme Jude nach Jerusalem gepilgert, um zu beten und auch im Tempel Opfer darzubringen. Und dazu hat man dieses wunderschöne Wallfahrerlied gebetet. Es ist der Psalm 84. Herr, ich liebe die Schönheit deines Hauses, den Ort, da deine Gnade wohnt. Ein Tag in den Vorhöfen ist besser als tausend andere. Meine Seele wünscht nur eines und sie wird es erhalten, alle Tage ihres Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Und die wörtliche Übersetzung, dieses Psalmes, am Ende Verse 6, ist: die Gnade Gottes wird mich verfolgen. Der Wallfahrer hat im Tempel zu Jerusalem diese Freundschaft Gottes und diese Gnade erfahren. Und diese Erfahrung bleibt nicht auf das Haus Gottes beschränkt, sondern diese Gnade verfolgt ihn. Er nimmt diese Gnade mit nach Hause und erlebt aus dieser Gnade im Alltag. Man sieht sehr schön, dass der Psalmist diese große Sehnsucht hat, im Haus des Herrn für lange Zeit zu wohnen, und Gott beschenkt ihm mit seiner Gnade ein Leben lang. Das Wort Gnade kommt vom hebräischen Wort Hesed, und dieses Wort wird auch mit Barmherzigkeit übersetzt. Es ist eines der schönsten biblischen Wörter. Auf Seiten Gottes bezeichnet es diese unerschütterliche Liebe und Treue, egal was auch geschieht. Die Huld und die Güte, die der Psalm uns ein Leben lang verheißt, ja, sind die unerschöpflichen Gaben Gottes an seine ganze Schöpfung. Und diese Eigenschaften Gottes sind ohne Grenzen. Mein Leben lang werde ich diese Gnaden erfahren. Und es ist auch interessant zu sehen, dass wir selbst oft diese Grenze setzen, indem wir sagen: lieber Gott, ja, ich brauche deine Gnaden nicht, ich schaffe es selbst und ich bin mit mir selbst zufrieden. Gott ist immer da, er schenkt uns diese Gnaden, er ist unser Vater, er ist unser Hirte, der mit offenen Armen vor der Tür steht und uns erwartet. Ganz am Anfang haben wir gesagt, dass König David den Psalm geschrieben hat, und ich glaube, er hat ihn nicht nur geschrieben, sondern er hat ihn gelebt. Ja, ich glaube, wir können sagen, dass dieser Psalm die Zusammenfassung seines Lebens mit Gott ist. Er ist als Hirtenjunge aufgewachsen und hat deshalb das Bild des guten Hirten für Gott gewählt. Er hat erfahren, dass Gott ihn auf grünen Auen lagern lässt und zum frischen Wasser führt. Er hat mit Gott viele Schlachten gewonnen, zum Beispiel als Hirtenjunge den Kampf mit den Löwen, um seine Herde zu schützen. Er hat auch die Eifersucht des Königs Saul erfahren und deshalb musste er fliehen in diese finstere Schlucht. Er wurde gesalbt zum König und er hatte diesen großen Wunsch, den Tempel zu bauen, den dann sein Sohn Salomo realisiert hat. Und so dürfen auch wir jeden Tag diesen Psalm des Antistresses immer neu leben. Wir haben einen guten Hirten und wir haben diese Hoffnung, dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Legen wir die Vergangenheit in Gottes Arme, weil wir wissen, dass er uns schon alles geschenkt hat. Legen wir die Gegenwart in seine Hände, in diesem Tal der finsteren Schlucht, und legen wir auch die Zukunft in seine Hände, diesen Tempel, diese Ewigkeit, die er uns bereitet.
Der Herr ist mein Hirte, welch wunderbare Verheißung, Psalm 23. Vielen, vielen Dank, Schwester Clarissa Strenescu von der Gemeinschaft der Johannesschwestern, dass Sie mit uns diesen Psalm in zwei Teilen betrachtet haben. Wir haben sicher viele neue Ansätze gehört. Ich nehme für mich mit, eben, dass wir oft das Bild des Autos klar haben, für uns klar vor Augen haben und Gott den Schlüssel mitzugeben für unser Auto, für unser Leben. Das ist ein Bild, das wir alle verstehen. Aber es tut auch gut, sich in das Bild, das ruhige Bild des Hirten hinein zu betrachten. Vielen Dank, Schwester Clarissa, dass Sie das mit uns gemacht haben.
Bitteschön.
Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wie immer nachhören. Sie können sie im Internet zum Beispiel nachhören unter www.horeb.org. Im Podcast von Radio Horeb finden Sie die Sendung unter der Rubrik Spiritualität. Demnächst zum Nachhören, Mediathek, Podcast unter www.horeb.org. Oder Sie schreiben zum Beispiel eine E-Mail an den CD-Dienst von Radio Horeb unter cd-dienst@radiohorep.org. cd-dienst@radiohorep.org, oder Sie schreiben an den CD-Dienst bei Radio Horeb unter Dorf 6 87538 Balderschwank. Schauen Sie auch auf dem Monatsprogramm nach. Da steht unsere Adresse drauf, auch die Adresse des CD-Dienstes. Da können Sie die beiden Teile, Teil 1 und Teil 2, gerne als CD bestellen. Danke, Schwester Clarissa. Wir freuen uns, wenn wir Sie demnächst mal wieder hören. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten, schönen und auch sonnigen vielleicht bei Ihnen Nachmittag. Und Schwester Clarissa wird am Ende noch ein Gebet für uns sprechen.
Ja, nehmen wir die Worte des guten Hirten noch einmal in uns auf. Er sagt zu uns: Ich schenke dir Hoffnung. Hoffnung darauf, dass der beste Teil deines Lebens noch vor dir liegt. Du hast eine großartige Zukunft, die sich bis in die Ewigkeit erstreckt. Gott wartet auf dich im Himmel und bereitet dir einen Platz. Das gilt für alle Menschen, die mit dir unterwegs sind, junge und alte. Ich decke dir den Tisch und fülle dir reichlich den Becher. Die Ewigkeit beginnt für dich schon ein Stück weit hier auf der Erde, wenn du Gebrauch machst von meinem Tisch der Sakramente, der heiligen Eucharistie, der heiligen Beichte.